Bevor wir in die Podcast-Folge starten, habe ich heute noch eine klare Empfehlung für dich. Denn KI ist gerade überall. Jeder redet darüber, jeder postet darüber. Und ganz ehrlich, ich sehe gerade zwei Lager. Die einen hypen KI wie die Lösung für alles und die anderen sitzen davor wie vor einer Steuererklärung auf Chinesisch und denken sich, what the fuck, wie nutze ich das jetzt eigentlich sinnvoll für mein Business? Und genau deshalb veranstalten wir im Juni die Female Business Revolution KI Edition. Vom 12.06. bis 14.06. zeigen wir dir als Coach, kreative Dienstleisterin, Trainerin, Beraterin und Expertin, wie du KI wirklich sinnvoll für dein Business nutzen kannst, ohne Technik-Overload, ohne Buzzword-Bingo und ohne stundenlanges Herumprobieren. KI ist nicht einfach nur irgendein Trend. Ich glaube, darüber sind wir uns alle einig. Und wenn du sie richtig nutzt, wird sie nicht nur zu deinem digitalen Teammitglied, sondern sie kann dein Business wirklich auch fliegen lassen. Sie spart dir Zeit, sie bringt dir Struktur und sie unterstützt dich natürlich bei Content-Erstellung, Landingpages, Marketing und so viel mehr. Allen voran, sie hilft dir aber auch dabei, dich wieder auf die Dinge zu fokussieren, die dir wirklich Umsatz bringen und dich auf den Grund zu fokussieren, wegen dem du losgegangen bist, wegen deiner Expertise, wegen deinem Impact. Wenn du also nicht nur länger zuschauen willst, wie andere mit KI ihr Business effizienter gestalten, sondern selbst endlich loslegen möchtest, dann melde dich jetzt kostenlos zu diesem Event an. Die Female Business Revolution KI Edition ist eines unserer erfolgreichsten Formate und ich freue mich richtig, 3 Tage mit dir vorwärts zu rocken. Den Link zur Anmeldung findest du direkt in der Podcast-Beschreibung und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Podcast-Folge.
Also ich habe dank euch meinen Umsatz vervierfacht.
Ah, krass.
Ja, also so viel dazu.
Vervierfacht, meine Lieben.
Genau, vervierfacht. Jetzt, was meine Leistung wert ist. Mhm. Das verkörper ich, glaube ich, auch ganz, ganz anders. Yeah. Und es wird auch so angenommen. Und ich hatte so eine Angst, wenn ich die Schleusen einmal brechen lasse, yeah, dass ich dann zusammenbreche und nicht mehr stehen kann. Deswegen, ich habe in der ganzen Zeit keine einzige Träne vergossen. War einfach nur da. Ich musste ja auch meinem Sohn Sicherheit und Halt im Krankenhaus geben.
Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zum Podcast der Social Academy. Mein Name ist Verena und wie wir unschwer sehen können, handelt es sich heute um einen Videopodcast. Das ist übrigens, it's a first time thing. Wir sind das erste Mal im neuen Büro mit einem Videopodcast live und ich freue mich ganz besonders, die fabelhafte Nicole hier zu begrüßen. Du darfst jetzt gleich sagen, wer du bist und was du anbietest, aber ich kann schon ein bisschen spoilern. Die wunderbare Nicole hat uns unser neues Office eingerichtet. Aber magst du dich selber mal vorstellen?
Ja, sehr gerne. Erstmal danke, dass ich hier sein darf. Und es ist mir eine Ehre, den ersten Videopodcast hier aufnehmen zu dürfen. Auch noch, dass ich eingerichtet habe. Also ja, genau. Also ich bin Nicole Wiesner. Ich bin Interior-Designerin. Und bei mir stehen immer die Menschen im Vordergrund. Das heißt, bevor ich einen Raum betrachte, gucke ich mir mal die Menschen an. Mhm. Was brauchen sie, wie leben sie, wie arbeiten sie? Das heißt, es geht mir nicht darum, einfach nur Räume schön zu machen, sondern wirklich so, dass sie im Alltag tragen und unterstützen. Man sieht es ja bei euch im Büro. Das andere Büro war schon richtig cool, yeah, aber irgendwo auch austauschbar. Es hätten noch andere Firmen drin sitzen wir, können. Ne? Genau. Ja, und jetzt hier, ich meine, wie es auch vorher aussah. Und jetzt seid es wirklich ihr, es strahlt euch aus, deine Power, die Werte von the Social Academy. Ja, und ich denke mal, ich meine, wie fühlt es sich für dich an, wenn du jetzt in dein neues Büro kommst?
Schwarz. Und darum hat so viel Schwarz, weil es meine Werte ausstrahlt. Nee, es ist mega. Ich habe gerade unlängst zu Chris und auch zu Lukas gesagt, dass wir so einen krassen Ort auch geschaffen haben und dass es jetzt auch so geil ist, hier morgens herzufahren. Und wie du sagst, das war es im anderen Office, das war auch ein schönes Office. Und das war ja am Anfang, als wir in das erste Office gezogen sind, war das für uns schon so, wow, wir haben jetzt irgendwie 200 Quadratmeter und wir hatten damals das Glück, von unserem Vermieter die Möbel mitnehmen zu dürfen. Das waren alles super hochwertige Möbel, also der hat da nicht gespart. Und das war für uns schon so eine Nummer zu groß gefühlt. Mhm. Aber wir sind halt auch gewachsen.
Ja.
Und jetzt zum Schluss hat sich das alte Büro einfach ja zu klein. Genau, das, wir haben uns gar nicht mit den Möbeln identifiziert. Wir haben uns nicht mit der Einrichtung, mit der Wandfarbe identifiziert. Und das ist schon einfach toll jetzt zu sehen, wie man aus einem Raum, den wir ja quasi leer übernommen haben, mit kleinen Änderungen, würde ich jetzt gerne sagen. Es waren aber keine kleinen Änderungen. Da und dort ein bisschen Farbe angesetzt. Dann so sein eigenes zweites Zuhause macht. Und das ist natürlich schon
voll schön, weil es ja auch unseres irgendwie ist. Genau, ja. Es ist unseres.
Ja, und darum geht's, ne? Und das ist ja nicht nur bei Büros so. Ich richte ja auch Privathäuser ein und Arztpraxen. Und da geht's ja auch vor allen Dingen darum, wie fühlen sich die Patienten? Also ein klassisches Beispiel. Ich habe jetzt eine ganz, ganz liebe Kundin, Ärztin, wahnsinnig intelligent, ganz rational und dachte, ich richte alles clean und weiß und eckig. Und dann habe ich erstmal gefragt, okay, welche Patienten kommen denn zu dir, mit welchen Symptomen und welche Transformation möchtest du haben? Und daraufhin haben wir dann den Raum eingerichtet. Und es war dann natürlich jetzt nicht ganz anders, aber wir haben natürlich auch ihren Geschmack natürlich auch mit reingebracht oder ihr. Aber jetzt ist es eben auf die Patienten ausgelegt und darum geht es mir eben.
Das ist auch so spannend, was du sagst, weil wir sind ja ein Online-Business, wir haben eigentlich kaum Kundenverkehr, ne? Aber wir haben sehr viel für uns gemacht, natürlich auch viel für die Mitarbeiter gemacht, aber es ist schon auffällig auch, weil wir jetzt super viele Kundinnen doch auch haben, die dann gerne vorbeikommen wollen.
Ja, genau.
Wir haben vorne so diesen schönen Insta-Spot, ne, mit diesem Schriftzug des Social Empire und jeder, der halt kommt, will ein Foto vor diesem Schriftzug, jeder postet das auf Insta, also das hat schon auch wieder krass mit der Außenwirkung und am Ende des Tages mit dem Image der Brand dann zu tun. Aber natürlich muss man auch sagen, ich meine, wir haben auch richtig viel Budget da jetzt reingepulvert, also das war jetzt kein Anfängerprojekt, aber es ist schon, also ich bin super stolz oder wir sind super stolz, dass wir einfach auch so eine tolle Homebase, so ein schönes Headquarter jetzt haben.
Freut mich, dass ich euch da auch so gut unterstützen konnte.
Ja, danke schön. Lass uns mal ein bisschen zu dir noch kommen. Wie lange gehst du jetzt schon mit uns?
Seit letztem Jahr März. Also jetzt eigentlich nur ein Jahr.
Mir kommt das irgendwie schon länger vor.
Ja, mir auch. Komisch, jetzt wo ich drüber nachdenke. Okay.
Und du hast gestartet ganz klassisch bei uns im Kickstart Your Business.
Genau.
Wer war die Nicole vor der Social Academy? Wie würdest du dich da beschreiben?
Ach, da war ich auch schon auf einem guten Weg, würde ich sagen. Hatte auch schon durch Weiterempfehlung gute Kunden.
Was war so dein Umsatzniveau?
Ich habe dank euch meinen Umsatz vervierfacht.
Ah, krass.
Ja, also so viel dazu.
Vervierfacht, meine Lieben.
Genau, vervierfacht. und deswegen, also klar, ich habe auch zwei Kinder, ne, 9 und 11 mittlerweile, die geben mir auch ein bisschen mehr Freiheiten, aber es ist vor allen Dingen eurem Programm zu verdanken.
Das heißt, du hast eingecheckt ja auch als Interior-Designerin. Mhm. Damals warst du B2B auch schon oder B2C?
Ja, beides. Also ich mache ja nach wie vor auch beides.
Die Häuser machst du ja auch sehr
gerne. Ja, genau. Aber ich habe einfach vor allen Dingen auch vom Mindset her bin ich ganz, ganz anders geworden. Ich weiß jetzt, was meine Leistung wert ist. Mhm. Und das verkörpere ich, glaube ich, auch ganz, ganz anders. Ja. Und das wird auch so angenommen. Und ich mache nichts mehr mal ebenso noch mal for free dazu. Ja. Das war auch ein ganz großer Gamechanger. Und ja, ich glaube auch so einfach meinen Auftritt und
Der Außenauftritt.
Ich weiß jetzt, was Netzwerken ist. Ich weiß, habe wieder gelernt, was Akquise ist, was Verkaufen ist. Gar nicht, dass es irgendwie so stumpf nach Verkaufen klingt, sondern einfach ganz natürlich. Ich weiß, was ich mache und was ich in den unterschiedlichsten Situationen zu den unterschiedlichsten Kunden sagen kann. Ich sehe Gelegenheiten, ich ergreife Gelegenheiten und bekomme dann einen Auftrag.
Also einfach ein bisschen verkaufsaffiner auch geworden.
Ja.
Du hast im Kickstarter-Business gestartet, du bist mittlerweile im Scale-Up, du arbeitest ja auch an deinem eigenen skalierbaren Produkt, magst du da auch ein bisschen was erzählen?
Ja, total gerne. Also was jetzt aber auch schon richtig gut angekommen ist, ist ein Mentoring. Mhm. Das heißt, es ist für die Kunden, die denken, ich kann das ja eigentlich selbst, fühlen sich dann aber doch immer wieder überfordert mit den ganzen Anforderungen und Fragen, gerade in Sanierungsobjekten, wo dann auch die Architekten mitspielen, die ihren eigenen Weg fahren und häufig meine Kunden auch überfahren mit Dingen und die Kunden vieles einfach als gegeben annehmen. Und mit mir kommt dann Struktur rein und wir gehen wirklich nochmal eben auf diese Frage, okay, was brauchst du, wie ist dein Alltag? Solche Fragen stellt der Architekt in der Regel nicht.
Nee, im Gegenteil, oder? Ja. Also die sind ja oft sehr schön, aber dann gar nicht so praktikabel.
Ja, genau. Oder wenn es vom Bauträger ist, ich möchte den jetzt gar nicht zu nahe treten, das sind halt einfach die Grundrisse, die bei den meisten gehen.
Standardlösungen.
Genau, und dann wird es den Kunden übergestülpt und sie trauen sich gar nicht, das mal zu hinterfragen. Dabei wäre eine andere Wegführung ganz anders oder die Küche ganz woanders hin. Und mit mir kommt eben dann von Anfang an Klarheit rein. Das ist auch für die Bauträger gut, dass es dann eben nicht mehr zu Änderungen im Bauprozess kommt. Das Gleiche mache ich jetzt aber auch für ein Büro, die umziehen und dann auch gesagt haben, oh nee, so ein ganzes Konzept, das ist uns jetzt doch too much, aber wir wollen eine Begleitung haben. Okay. Und dann bin ich einmal die Woche als Ansprechpartnerin da. Egal, welche Probleme oder Fragen anstehen, ich sage auch meine Meinung zu Fliesenfarben, sag ich mal, oder sag auch, okay, denk doch mal über die Farbe nach, ich glaube, das passt besser zu dir, aber ich mache kein Konzept.
Ja, also am Ende des Tages für Menschen, die sich vielleicht so ein so eine ganze Interior-Designerin nicht leisten können oder wollen,
ja,
aber trotzdem eine gute Affinität zu dem Thema haben und einfach auch einen schöneren Wohn- oder Arbeitsort
ja,
haben.
Ja, genau. Wollen. Und diesen Bau- oder Sanierungs- oder auch Umgestaltungsprozess einfach in Ruhe durchgehen. Weil ganz viele kommen ja abends überhaupt nicht mehr zur Ruhe und schlafen nicht, weil sie denken, oh Gott, ich muss das und das noch alles entscheiden. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht was, sieht das im Endeffekt gut aus. Also ich bringe auch Ruhe auch in den Menschen wieder rein.
Das ist auch so spannend, weil eigentlich ist ja so, Wohnung sanieren oder einrichten oder Haus bauen ist ja am Anfang immer so ein schönes Projekt und irgendwann artet es dann in Stress aus.
Ja, die meisten sagen, das mache ich nie wieder. Und ich würde sagen, ich würde es jederzeit wieder tun.
Ja. Spannend. Aber ist eine hohe Nachfrage da?
Ja.
Das ist nämlich auch so spannend. Wir haben immer so verschiedene Phasen. Und jetzt merke ich auch gerade, dass super, super viele Interior Designer bei uns echt gerade durch die Decke gehen. Und wir haben aber auch so Phasen, wir haben mal eine Phase gehabt, da waren super viele Brand Designer und alle sind durch die Decke gegangen, wo wir gesagt haben, wo kommt denn das auf einmal her? Oder Webdeveloper oder Fotografen funktionieren bei uns auch super gut. Und neu ist jetzt aber echt, dass diese Interior Design Sparte scheinbar auch ganz gut Gehör am Markt findet und es werden immer mehr und mehr. Wie erklärst du dir das?
Ich glaube, dass die Menschen vor allen Dingen, also durch Corona hat es angefangen, immer mehr Wert auf das eigene Zuhause legen, das schöne Wohnen oder auch jetzt eben das Unternehmen auch darauf kommen, okay, wie bekomme ich meine Mitarbeiter wieder ins Büro? Ja. Das ist auch nochmal ein ganz, ganz großer Faktor.
Ein schöner Arbeitsplatz macht ja auch mehr Bock, oder?
Ja, also auch ein Homeoffice muss auch schön aussehen und natürlich auch das Büro, finde ich auch. Also es geht nicht immer nur weißes Büro, weißer Tisch, schwarzer Schreibtischstuhl, es geht auch anders. Du musst nicht gleich irgendwie so abgefahren wie Google sein oder so, aber trotzdem gibt es auch da viele Wege.
Wenn man so viel Zeit einfach auch am Arbeitsplatz verbringt und das tun wir ja,
ja genau.
Macht schon Sinn.
Ja, und viele sind jetzt auch viel im Homeoffice. Ja. Dann fällt es auf, ob man sich zu Hause wohlfühlt oder nicht oder ob es doch mehr stresst. Also Räume können uns auch wahnsinnig stressen. Das merken wir, beziehen es nur nie auf den Raum. Wir denken, es liegt an uns oder am Außen oder so, aber häufig ist es auch der Raum.
Ich habe mal so einen Spruch gelesen, mit dem kann ich mich total identifizieren. Das ist Chaos im Haus ist Chaos im Kopf.
Ja, genau.
Und Ordnung im Haus ist Ordnung im Kopf und kann ich zu 100% nachvollziehen. Ein Wochenende, wo wir alle zu Hause sind, vor allem auch die Teenager-Kinder und alles liegt in Schutt und Asche, gefühlt schon am Samstag Mittag.
Oh Gott, ich weiß genau, was du meinst. Wow,
und das schaffst du so.
Mich auch. Ja.
Also ich muss auch immer alles aufgeräumt haben. Ich lebe sehr reduziert. Bitte nicht zu viele Möbelstücke und nicht zu viel Krimskrams, der herumliegt. Das brauche ich für meine innere Ordnung auch extrem.
Ich auch. Wobei ich mittlerweile schon gelernt habe, damit es mich nicht zu sehr zu viel Zeit raumt, ich räume das Erdgeschoss auf.
Ja.
Wie es oben aussieht, ist mir egal.
Also, was man nicht sieht.
Ja, genau. Also wirklich von meinem Arbeitszimmer aus ist eine große Schiebetür, dann gucke ich über die Kücheninsel zum Esstisch und diese Blickachse, die muss exakt sauber sein. Also ordentlich. Also
Und oben ist,
genau,
ist egal. Wie wohnst du?
In einem Einfamilienhaus mit Garten in einem Vorort von Hamburg.
Und wie richtet sich eine Interior-Designerin? Wie richtet sich so eine Person selber an?
Also die Stilrichtung kann ich gar nicht genau beschreiben. Das ist wirklich zum Glück ticken mein Mann und ich genau gleich, was wir brauchen.
Aber du darfst auch entscheiden zu Hause oder
Stelle
ich da ein?
Nur bei den Kosten.
Okay, geil.
Genau, aber ansonsten vertraut er mir voll und ganz. Ja. Also wir sind wahnsinnig hell. Also wir sind, obwohl ich vorhin gesagt habe, ein Arbeitszimmer sollte nicht weiß sein. Meins ist auch nicht weiß, aber unser ganzes Erdgeschoss ist komplett weiß. Mhm. Warmer Eichenboden. Ja. Aber trotzdem habe ich ganz viel Wärme reingebracht. Also wir lieben unser riesengroßes Sofa zum Beispiel. Ich habe einen ganz eleganten Esstisch mit eleganten Esstischstühlen und zwar genau die in weiß.
Ach,
aber nicht mit hier kein Polster, sondern Sitz Kunststoffstrahle, damit die Kinder nicht immer ihre
Boah, ja, das wäre auch und
toll mit weiß.
Horror.
Dann könnte ich mich nicht entspannen.
Ja.
Und so, man kann das Sitzpolster rausnehmen, waschen, genau, und das geht. Ich habe eine ganz, ganz weiße, schneeweiße Küche, also auch die Arbeitsplatte mit einer ganz dünnen Arbeit komplett in weiß, aber auch mit Holzbrettchen und so, dass du wieder Wärme reinbekommst.
Ja.
Und mein Arbeitszimmer zum Beispiel ist in einem Dunkelgrau.
Ah, cool.
Da brauche ich irgendwie eine andere Farbe um mich herum, meinen Fokus. Ich mache auch die Deckenlampe, es ist so eine riesige Deckenlampe, nie an, sondern habe immer nur meine kleine Lichtinsel, weil ich mich dann wirklich fokussieren kann.
Also das spielt schon in deinem eigenen Zuhause auch eine große Rolle,
ja,
oder?
Ja, sehr viel Naturmaterialien brauche ich um mich
herum. Und tauschst du dann alle paar Jahre auch das Mobiliar aus, weil es nicht mehr State of the Art ist?
Oder? Würde ich am liebsten, aber das ist ja noch mein Mann im Spiel. Aber ja, doch, das eine oder andere ändere ich schon. Ich bin ja auch viel auf Möbelmessen und dann sieht
und
man
es. Und es ist halt auch deine Berufung,
ja,
ne?
Oder genau. Ja.
Du kannst ja auch nicht selber das nicht leben, was nee, du nach genau. außen verkörperst.
Wir machen auch viel in, im Do-it-yourself. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Sache, habe ich mich damals auch vom Architekten überreden lassen. Vom Flur geht man bei uns direkt rein in die Küche, das habe ich umgeändert, aber man biegt ins Wohnzimmer quasi ab und da ist eine Tür. Und ich habe gesagt, ich brauche diese Tür nicht. Und er so, doch, also man kann ja nicht ohne Tür. Und wir haben sie nie benutzt. Und die haben wir jetzt endlich geschlossen. Ich liebe Rundbögen. Und dann haben wir uns da dann mein Regal reingebaut mit einem Rundbogen.
Ach krass, und das macht ihr dann selber?
Das machen wir selber. Wow. Ja. Also die Ideen kommen von mir und dann, mein Mann liebt es dann. Sich
Dein Mann muss passen. Dann handwerklich begabt
ja,
sein.
Ja, genau. Ist er Gott sei Dank. Es war auf meiner Traummannliste drauf. Und es ist ja. erfüllt worden. Und dann, ja, wenn er das richtige Werkzeug nicht hat, dann guckt er sich Tutorials an und guckt, welches Werkzeug er braucht, damit wir, also wir arbeiten auch total exakt. Du siehst nicht, dass es in Do-it-yourself entstanden ist.
Ah, crazy. Gerade, obwohl er ja ganz was anderes
ist. Ja, er ist Anwalt, ja. Das würde man ihm nicht zutrauen, aber ja, genau. Und dann, es dauert dann zwar immer, bis wir es dann umsetzen, aber das haben wir es letztens gemacht und das ganze Wohnzimmer wirkt so anders.
Und ihr streitet euch dann auch nicht?
Nicht immer. Nein, also das letzte Projekt ist komplett ohne Streit abgelaufen. Nein, Streit würde ich auch gar nicht sagen.
Auseinandersetzungen ja, oder
nee, gar nicht. Aber wenn dann meine Idee doch nicht so einfach umzusetzen ist wie gedacht, dann wird kurz geflucht. Aber im Endeffekt machen wir sowas wahnsinnig gern zusammen.
Und ist ja auch voll schön, dann gemeinsam was produziert und geschaffen
genau,
zu haben.
Genau, genau. Dann stehen wir wirklich abends stolz davor, Arm in Arm.
Wir haben das
haben
gemacht.
Wir geschafft.
Sehr
genau.
Schön. Ja. Lass uns über ein Kapitel sprechen in deinem Leben, das ja nicht so leicht war. Du hast ja ganz lang zurückgesteckt jetzt und warst ganz viel in deiner Mama-Rolle. Dein kleiner Sohn?
Mein großer.
Dein großer Sohn ist mit wie vielen Jahren?
Mit 7 Jahren.
An was genau erkrankt?
An Leukämie.
Richtig, richtig krass. Ich weiß noch, als du mir das erste Mal erzählt hast, habe ich so gekämpft, die Tränen runtergeschluckt. Ich glaube, keine Mama kann sich das vorstellen. Oder jede Mama hofft immer, dass sowas auf gar keinen Fall einen selber trifft.
Das habe ich eben, als die Diagnose kam, auch noch gehofft, dass das alles nur ein böser Traum war.
Und das sind wir gar nicht. Und dann hat es euch aber doch getroffen. Und dann bist du ja komplett raus aus der Selbstständigkeit und warst erstmal nur für dein Kind da.
Ja, beziehungsweise das war auch so ein auch wieder, ja, das Universum, das Leben, ich habe erstmal komplett alle Projekte gestoppt. Also ich war so in Fahrt. Das war jetzt Ende 21 und ich habe mich ja 2000 selbstständig gemacht. Ich hatte 7 Ferienwohnungen, ich hatte eine Praxis und ich habe alles gesagt, okay, ich kann nicht mehr.
Also es war sehr florierend.
Ja, genau. Ich habe alles gestoppt, weil ich auch gar nicht wusste, wie es weitergeht.
Ja.
Und dann nach ein paar Wochen im Krankenhaus kam ein Anruf mit unbekannter Nummer und normalerweise gehe ich nicht dran, nicht im Krankenhaus. Ja. Und irgendwie bin ich dran gegangen und da war eine ganz nette Ärztin dran, die gerne mit mir arbeiten wollte. Und dann habe ich ihr gesagt, was bei mir gerade los ist. Und dann meint sie, es macht nichts. Es war kurz vor Weihnachten. Ich schließe die Praxis erst im August. Bis dahin haben wir Zeit. Und ja, sie arbeiten, wann sie arbeiten möchten. Und wenn nicht, dann, oder wenn die nicht danach ist. Und nur noch eine weitere Kundin hat auch gesagt, ich hatte noch eine Privatwohnung, hat auch gesagt, wir machen es in deinem Tempo.
Wenn du soweit bist.
Genau. Und das hat auch geholfen, muss ich sagen, in der ganzen Zeit.
Wie ist es, wenn man als Mama auf einmal so eine Diagnose kriegt?
Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Also ich war mit meinem Sohn alleine in dem Moment im Krankenhaus, als mir der Verdacht gesagt wurde, weil mein Gefühl sagte mir, jetzt stimmt etwas mit ihm nicht. Ich bin in die Notaufnahme gefahren und ja, dann hat mich die Ärztin ins Nebenzimmer geholt und gesagt, wir haben den Verdacht, dass im Blut ihres Sohnes Zellen sind, die da nicht hingehören.
Das klingt ja noch irgendwie so.
Ja, aber ich wusste schon, was das ist. Und ich habe nur gedacht, ich kann es meinem Mann nicht sagen.
Krass.
Ja, ich muss erstmal einen Schluck trinken.
Ja. Take your time.
Ja, und dann springt oder ist bei mir der Überlebenssinn angesprungen.
Also die Löwin in dir?
Absolut, die absolute Löwin. Ich habe keine einzige Träne vergossen, weil ich Angst, ja, ich hatte so eine Angst, wenn ich, also erstens hatte ich keinen Raum. Ich bin ja sofort mit ihm dann ins Universitätsklinikum in Hamburg überführt worden, über einem anderen Krankenhaus. Zwei Patienten in einem Zimmer, jeweils ein Elternteil auf einer Klappliege daneben. Das heißt, der einzige Rückzugsort für mich war, es war ja auch noch Corona, wir konnten ja auch die, also zuerst waren wir auch in einem isolierten Zimmer mit Schleuse. Ich konnte dieses Zimmer nicht verlassen. Das heißt, mein einziger Rückzugsort war das Bad. Und ich hatte so eine Angst, wenn ich die Schleusen einmal brechen lasse, dass ich dann zusammenbreche und nicht mehr stehen kann. Deswegen, ich habe in der ganzen Zeit keine einzige Träne vergossen, war einfach nur da. Ich musste ja auch meinem Sohn Sicherheit und Halt im Krankenhaus geben.
Also, wie alt war?
7.
Hat er kapiert, was abgeht?
Ja.
Und hat er Angst?
Also im Nachhinein hat er es gesagt, ja. Also es war ihm klar, dass das auch eine potenziell tödliche Krankheit war. Er hat am Anfang auch gar nicht viele Fragen gestellt, hat einfach nur zugehört, was die Ärzte gesagt haben. Und als wir dann den ersten sehr langen Block im Krankenhaus hatten, also man ist mal blockweise im Krankenhaus und die anderen Tage zu Hause, da musste man uns ja auch komplett einigeln wegen Corona. Wir haben uns zum Teil die Einkäufe von Freunden vor die Tür stellen lassen, weil ja jegliche Infektion potenziell tödlich gewesen wäre. Und die Autofahrten, da hat er mit mir geredet. Und da hat er auch gefragt und dann hat er auch gefragt, Mama, kann ich daran sterben? Und mir wurde geraten, ehrlich zu sein und sagte, ja, aber deswegen bekommst du diese Medikamente. Er hat ja auch gespürt, wie schlecht es ihm durch die Chemo ging. Also,
und bestimmt auch, wie schlecht es dir irgendwo dahinter ging.
Ja, ja, das weiß ich nicht. Das habe ich ja versucht, vor ihm zu verstecken. Und da hat er mir auch gesagt, es ist doch gut, dass ich immer so die ganz ruhige war. Egal, was im Krankenhaus war, ich war nie panisch. Und wir hatten heikle Situationen, auch lebensbedrohliche Situationen. Und ich habe es geschafft, nach außen hin immer komplett ruhig zu bleiben.
Wie hast du das geschafft?
Weiß ich nicht. Ich glaube einfach, weil ich für meinen Sohn stark sein wollte.
Und hast du die Tränen irgendwann nachgeholt?
Ja, aber ich musste dazu wirklich in eine Breathwork-Session gehen, wo mein Verstand ausgeschaltet wird. Und dann sind die auch erstmal geflossen, ja.
Mittlerweile ist er gesund?
Ja, ja.
Was hat dich das alles gelernt oder wie hat dich das auch zum Leben verändert?
Also zum einen bin ich dadurch noch dankbarer geworden, so komisch wie das auch klingt. Man ist dankbar, obwohl der Sohn Leukämie hatte, aber auch so die ganze Zeit hat uns auch geholfen, einfach diese Dankbarkeit. Wir konnten trotz allem für so viel dankbar sein. Wir wohnen in der Nähe von diesem super Krankenhaus. Mhm. Wir müssen, wenn es irgendwie das Fieber steigt, nicht irgendwie 2 Stunden fahren, sondern sind innerhalb von, wenn ich schnell gefahren bin, innerhalb von 15 Minuten da gewesen nachts. Wir wohnen in einem schönen Haus, wir können, ne, uns geht's gut, allein schon, dass wir in Deutschland leben. Also wir hatten auch eine Familie aus der Ukraine mit auf dem Zimmer, die dort mit dem Krankenwagen abgeholt wurden. Also auch so, und das, genau, also das Größte ist wirklich Dankbarkeit, Dankbarkeit, Dankbarkeit. Also ich freue mich, ich bin vorhin hier durch die Stadt gelaufen, allein schon über diese ganzen Blüten, die hier schon mehr sind als bei uns. Familie ist das Wichtigste. Zeit mit der Familie ist wichtig, aber auch, dass ich auch meine Rolle wieder habe, jetzt eben in der Selbstständigkeit, dass ich das weitergemacht habe, wenn es die Gelegenheit dazu gab. Also ich war immer die volle Zeit für meinen Sohn da, aber es gab auch Zeiten, wo er mit dem iPad auch auf dem Krankenbett saß und dann...
Ja, und irgendwann bist du auch verrückt, ne?
Genau.
Wenn sich alles im Leben dann nur noch...
Ja, genau.
Also die Krankheit wird ja dann das Leben.
Ja, und du bist halt, also du sitzt in so einem Plastikstuhl neben diesem Bett und guckst dein Kind an, musst den die ganze Zeit beobachten, um auf Nebenwirkungen zu kommen. Und das ist deine Aufgabe. Ja. Und genau, also ich brauchte dann auch irgendwann wieder was Eigenes und wirklich die Selbstständigkeit, mein eigenes Ding, mein eigenes Baby, was wirklich, ja, ich glaube, meine Seelenaufgabe ist, so deutlich wie das immer wieder vorgeht, das gibt mir auch wahnsinnig viel Energie und das verfolge ich eben auch.
Wie alt ist er jetzt?
11.
Und es geht ihm gut?
Geht ihm so gut. Also jeder, der ihn kennt und dann die Diagnose hört, damals meinte, das kann nicht wahr sein. Also wir sind jetzt Skifahren gewesen und er ist die 70 Pistenkilometer am Tag runtergedüst. Also du würdest es nicht glauben.
Wie hat er das geschafft?
Jetzt so gut im Skifahren zu sein.
Dann die Kurve so groß zu kriegen.
Also erstens auch seine Persönlichkeit. Da ist er irgendwie immer so ganz ruhiger gewesen und immer ein Sonnenschein. Und uns wurde auch von Anfang an gesagt, die Kinder meistern das viel, viel besser als wir Erwachsenen. Mhm. Er war jetzt auch in einem Alter, wo er zwar schon kapiert hat, was mit ihm versteht, aber noch nicht zu viele Fragen gestellt hat, glaube ich. Ich glaube, Teenager haben es schwerer. So hat er einfach jeden Tag.
Es hat gemacht, ne?
Jeden Tag aufs Neue. Also es wurde uns auch gesagt, ne, ihr geht Tag für Tag und das war auch seins. Und hat dann auch das Schuljahr wiederholt, weil er halt neun Monate nicht in der Schule war. Ja. Das war schwierig, aber im Endeffekt war es genau richtig so und gut, dass wir auch da diesen Druck rausgenommen haben, weil wir auch dachten, ach komm, es ist so egal. Es
geht um gar nichts.
Es geht um gar nichts. Also Überleben und alles richtig, andere ist
ob man
ist
da ein Jahr jetzt in der Klasse ist oder nicht.
Genau, er ist sowieso vorzeitig eingeschult worden. Also das war jetzt auch da von daher kein Problem. Und dann hat er einfach wieder angefangen, Schritt für Schritt ins Leben zu finden. Also die Familienreha hat uns sehr gut getan. 4 Wochen auf Sylt.
Du und er?
Komplett, wir alle 4.
Ach, schön. Ja.
Auch mein Mann hat sich 4 Wochen rausgezogen. Das war super. Da haben wir auch wieder mehr Mut bekommen, auch wieder gerade auch noch, es war ja immer noch Corona, auch wieder rauszugehen, auch mal wieder essen zu gehen. Und
man hat dann auch Angst, oder? Wenn der Gesunde schon nicht rausgehen soll.
Ja.
Die Kranken
sollen
ja noch weniger. Wie schwierig ist es dir dann auch, oder wie leicht ist es dir gefallen, dann von dieser Rolle wieder zurück in die Selbstständigkeit und in die Selbstverwirklichung? Und jetzt hast du gesagt, es funktioniert gerade gut, du machst krasse Umsätze, Umsatzvervierfachung. Gibt es da irgendwie noch einen Teil in dir, der sagt, oh mein Gott, ich muss für meine Kinder zu Hause sein? Oder wie war das?
Ich bin ja Gott sei Dank viel noch für meine Kinder zu Hause. Es war am Anfang schon immer viel mit schlechtem Gewissen verbunden. Auf der einen Seite bin ich wirklich aufgeblüht. Also meine erste Messe in Kopenhagen nach dieser ganzen Zeit, schönste Stadt, schönstes Wetter. Und ich bin wirklich geflogen. So viel Energie hat mir das gegeben. Und da... Ja, da hat mich schon immer wieder schlechte Gewissen eingeholt, aber da wurde ich auch von all meinem Umfeld positiv bestärkt, dass es das genau ist, was man jetzt ja auch braucht. Also ich kann mich ja nicht selber aufgeben. Ihm geht es ja wieder gut, er lebt ja auch ein normales Leben. Warum soll ich nicht wieder ein normales Leben aufnehmen? Es fiel mir schon schwer oder gerade auch 2 Jahre war es meine Aufgabe, ihn zu beschützen und zu beobachten und plötzlich, fahr mal selber mein Fahrrad, tschüss.
Wieder loslassen.
Genau, aber ich glaube, darin bin ich ganz gut.
Und auch dran gewachsen?
Ja, total.
Hast du heute noch ein schlechtes Gewissen?
Ein bisschen.
Ja.
Ja, weil er schon noch sehr an mich gebunden ist.
Auch ist grade. Hat sich ja auch eng dadurch.
Ja, total. Und aber... Ach, da wachsen wir beide jetzt dran, wenn ich beruflich unterwegs bin. Er sieht ja auch, wie glücklich ich dann nach Hause komme. Wir telefonieren. Jetzt, seitdem man ein Handy hat, schreiben wir uns auch viele Nachrichten hin und her, wenn ich nicht da bin. Ist auch nochmal eine ganz andere Art von Kommunikation.
Finde ich auch voll schön. Ja. Und es ist ja auch oft, also nur wenn man da ist, ist man ja auch nicht da. Gell? Man kann ja auch da sein und trotzdem sehr busy oder sehr versunken in seine Dinge. Und ich kann aber irgendwo weg sein und mit meinen Kindern ganz toll connected sein, weil ich mich halt sehr drauf fokussiere, wenn wir dann mal 20 Minuten telefonieren oder uns miteinander beschäftigen und auseinandersetzen.
Und jetzt nach der Krankheit versuche ich wirklich, es fällt mir immer noch schwer, aber auch zu sagen, okay, jetzt ist Kinderzeit, jetzt ist Arbeit, es ist egal. Ich versuche noch wirklich nicht auf mein Handy zu achten, damit ich wirklich für die Kinder da bin, sei es wenn wir jetzt für Klausuren lernen oder auch einfach so ein Spiel zusammenspielen oder Tennis spielen, Federball spielen, was auch immer, dass ich dann nur für die Kinder da bin und dann aber auch wieder eine Zeit ist, wenn ich dann super viel zu tun habe, was jetzt das letzte Jahr die ganze Zeit der Fall war, Gott sei Dank. Ich sage, okay, die 1-2 Stunden vom Abendessen gehören dann aber wieder mir. Ja,
so diese Präsenz im Jetzt und im Jetzt.
Genau.
Ich kenne das natürlich auch, man ist mit der Familie zusammen, aber im Chat ploppen die Nachrichten auf, ne? Und irgendwer braucht ja immer irgendwas.
Ja, genau.
Und dann ist man ja auch super schnell verleitet, zwar hier zu sein, aber im Kopf eigentlich wieder ganz woanders zu sein.
Ja, genau. Ich kriege dann aber auch die Rückmeldung, Mama, jetzt leg doch mal
das Handy weg. Ja, genau. Ja, ja, voll. Ja, total. Wobei meine sind ja 15 und 17 mittlerweile, oder fast 15 und 17. Die sind ja auch selber teilweise schon, also ich muss schon wieder um die Zeit kämpfen.
Ja.
Weil die in einer Abnabelungsphase sind, wo die Mama halt jetzt eine schöne Nebenrolle hat, aber Hauptrolle spielt halt einfach ihr eigenes Leben schon.
Und das ist ist auch schön.
Auch aber, eine schöne Erfahrung, aber auch irgendwie eine krasse Erfahrung, wenn man dann drum kämpfen muss, dass man Zeit mit seinen eigenen Kindern wieder verbringen darf. Und Kleinkindeltern weinen
genau
wahrscheinlich.
Andersrum.
Genau. Jetzt hast du so einen krassen Schicksalsschlag. Ich meine, ich kann mir ja nicht annähernd vorstellen, wie heftig das dann wirklich ist. Das ging über wie viele Jahre?
Über 2 Jahre. Über 9 Monate Krankenhaus und intensive Chemo mit allem drum und dran, ne, mit Haare verlieren und so und Cortison. Und dann geht die Therapie zu Hause weiter. Das heißt, jeden Tag Chemogabe zu Hause, einmal wöchentlich ins Krankenhaus zur Blutbildkontrolle. Genau, wir sind jetzt immer noch alle 3 Monate zur Blutbildkontrolle da, damit wir eben sicherstellen, dass kein Rezidiv kommt.
Aber er ist in Remission oder wie heißt das?
Ich weiß nicht, wie heißt das jetzt?
Geheilt, aber.
Na, noch nicht ganz. Es geht nach 5 Jahren, nach Abschluss der Therapie. Wir haben jetzt die Hälfte der 5 Jahre.
Okay, rum. Wow. Ja. Hast du noch vor irgendwas Angst?
Alterkrise
zum Beispiel.
Oh, das geht sogar. Das finde ich gar nicht mal so schlimm. Das habe ich ja die ersten 2 Berufsjahre damals gelernt. Deswegen geht das. Ja, ich habe Angst, meine Familie zu verlieren.
Ja.
Also auch damals war es auch so, die erste Angst war natürlich meinen Sohn zu verlieren, zweite meinen Mann zu verlieren, weil man natürlich ganz viel hört, dass Familien auseinandergehen.
Wirklich?
Durch die Krankheit. Und wir sind ein wahnsinnig gutes Team. Ja. Wir haben das sehr, sehr gut zusammen hinbekommen. Und auch jetzt. Und so muss ich sagen, ja, ich habe vor nicht viel Angst. Also auch jetzt habe ich gemerkt, auf der Skipiste, wenn man dann guckt, oh Gott, wie schnell war ich denn? also auch geil. Nicht. Und ich habe auch schon sowas wie Bungee-Sprung von höchsten Brücke in Südafrika gemacht und Fallschirmsprung und so alles vor den Kindern. Ja. Da wäre mir jetzt das Risiko zu groß, dass meine Kinder mich verlieren, aber ich selber hatte keine Angst.
Also ich habe es gemacht, da war ich noch jünger. Meine Kinder waren zwar schon da, ich kann mich erinnern, die haben das aus dem Maxi-Cosi und der eine konnte gerade so laufen.
Mhm.
Aber irgendwie jetzt so 14 Jahre später, gut, dass ich es gemacht habe, aber auch, ich muss es nicht nochmal riskieren. Also ich bin im Universum dankbar, dass wir das einmal gemacht haben.
Genau.
Aber ich meinte jetzt so im Business-Kontext, weil wir sehen ja bei den Frauen super oft, sie haben Angst zu verkaufen, sie haben Angst, ihren Preis zu nennen, sie haben Angst, in die Sichtbarkeit zu gehen, ihre Wahrheit auszusprechen, den Preis zu erhöhen und so weiter und so fort. Wie bist du da? Auch angstfrei oder?
Sehr selbstsicher.
Mhm.
Auch dank eures Programms, muss ich sagen. Aber ich glaube, das spielt ja alles so zusammen. Da bin ich relativ ruhig. Und wenn es einem Kunden zu teuer ist, dann weiß ich auch, okay, dann ist es halt so. Also wir können vom Preis runtergehen, dann gehe ich aber auch mit meiner Leistung runter. Also das ist wirklich nicht mehr verhandelbar.
Ja.
Und da weiß ich auch wirklich, wofür ich stehe. Und ich habe ja die wundervollen Feedbacks meiner bisherigen Kunden und weiß, was ich leiste und was meine Leistung wäre.
Genau. Ja. Wie unterstützt dein Mann dich?
Also er steht voll und ganz hinter mir. Er war auch der Ausschlaggebende, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Ansonsten ist es natürlich schon auch schwierig. Wir haben ja damals eine Vereinbarung getroffen, sozusagen, als ich noch einen Job hatte, in dem ich nicht aufgegangen bin. Ich kümmere mich um die Kinder und er ist, sag mal, platt gesagt, fürs Geld verdienen zu
stellen. Klassische Rollenverteilung.
Ganz klassische Rollenverteilung. Und er ist brillant in seinem Job und hat mich auch wirklich gebraucht, dass ich ihm den Rücken freigehalten habe.
Bist du auch eine Kümmererin?
Ja, total. total. Und das ist jetzt wirklich, wirklich, er will mich von Herzen unterstützen. Dann passieren aber wieder Dinge, wo ich vielleicht denke, ja, ich kann mir das und das auch noch rausnehmen. Und dann ist das vielleicht nicht gut. Aber daran arbeiten wir jetzt, dass wir wirklich zusammen diesen Weg gehen. Also, dass er seine Karriere macht.
Er ist ja auch krass erfolgreich.
Ja, genau.
Er ist Partner, glaube ich, oder?
Genau, Partner
einer Großkanzlei. Ist das die Selbstständigkeit gleichzusetzen?
Genau. Ja.
Und das ist schon, also ich kenne das ja auch von uns zu Hause. Also erstens, so wer darf jetzt mehr gerade einfordern vom Job? Ne? Das ist wie so eine Bilanzierung. Ja, aber ich muss das noch machen und ich muss diesen Raum halten. Und der andere sagt, ja, aber ich mache auch das und das und das und das.
Mhm.
Also es ist ja schon auch spannend, wenn da die Egos so aufeinander kommen irgendwie.
Ja, genau. Aber wir werden immer besser darin, muss ich sagen. Das ist auch jetzt zum Beispiel gerade, ne? Ich bin jetzt hier bei dir in Salzburg und er ist mit den Kindern zu Hause und hat sich heute schon so gut gekümmert, wo mir mein Herz aufgeht. Ich kriege das dann natürlich auch immer dann per Videos oder per Fotos mit und das ist so schön zu sehen. Und ich gönne das meinen Kindern auch so von Herzen, dass sie mal nur Papa haben und Papa auch mal für Sachen fragen, wo sie sonst nur mich fragen würden. Und ich glaube, das tut mein Mann auch.
Für die Beziehung auch super, super total. Schön.
Ja, finde ich auch.
Und kannst du mit gutem Gewissen da schon wegfahren? Genießt du es hier?
Ja, total.
Richtig schön. Was ist dein Ziel für dieses Jahr?
Nochmal für die Vervierfachung hinzubekommen.
Oh, geil. Was wäre das in Zahlen?
Gut, 6-stellig.
Nice.
Also ich habe ja jetzt schon die 6-stelligkeit ja, überschritten im letzten Jahr. Ja. Und ja.
Das heißt, 500.000, 600.000 Umsatzziel. Mhm. Richtig nice. Jetzt hast du vorhin schon ein bisschen geplaudert. Magst du dir auch sagen, wie laufen deine Umsatzmonate bisher?
Ich würde mal sagen, ich bin schon auf einem guten Weg. Ja. Ja.
Macht es dir Spaß?
Total, ich liebe es.
Ja.
Also mein Job gibt mir jetzt so viel Energie. Ja.
Richtig, richtig schön.
Und dafür arbeite ich auch gerne viel und auch hart.
Ja,
also ich,
das finde ich ist ja auch so ein Thema. Also ich finde, man darf auch hart arbeiten.
Ja, absolut. Also ich bin auch ein spiritueller Mensch und gehe auch den Weg, aber ich finde, trotzdem müssen wir ins Tun kommen.
Ja, voll. Ja.
Also es reicht also nicht, wenn man nur
wünschen.
Nee, ist, genau, das geht nicht.
Noch nicht viel passiert. Ja. Was würdest du unseren Zuhörerinnen so als den einen ultimativen Umsetzungstipp mitgeben?
Wenn es mal schwer fällt, habe ich jetzt die Let Them-Theorie gehört. 5, 4, 3, 1, machen.
Ja, geil.
Also das ist wirklich, weil auch ich habe Tage, wo ich nicht motiviert bin, wo ich nicht aus dem Kopf, aus dem Quark komme oder denke, ich habe den Kopf nicht dafür. Dann versuche ich erstmal Themen zu machen, für die ich dann einen Kopf habe. Aber irgendwann muss man ja auch mal was tun. Ja. Und dann wirklich hat mir das hat mir total geholfen. 5, 4, 3, 2, 1, zum Hörer greifen, E-Mail schreiben. Ja. Richtig. Und sich von einem Nein nicht runterkriegen lassen, ne?
Ja. Ich danke dir. Danke für das ehrliche Interview, auch für das emotionale Interview. Und ich bin ganz, ganz sicher, wir werden noch viel von dir hören und sehen.
Das hoffe ich auch. Ich komme gern wieder hierhin.
Dankeschön. Alright, meine Lieben, wenn euch das gefallen hat, wie immer, wir freuen uns über ein Feedback auf Instagram. Wir freuen uns aber auch über ein Rating auf dem Spotify-Podcast. Einfach auf das kleine Herzchen drücken und wir hören und sehen uns nächste Woche wieder.